Wir hören auf Gottes Wort, 3. Mose 10, die Verse 1 bis 11. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Mose aber rief Mischael und Elizaphan, die Söhne Usiels des Oheims Aarons, und sprach zu ihnen: Tretet herzu und tragt eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten herzu und trugen sie hinaus mit ihren leinernen Gewändern vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Da sprach Mose zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleasar und Itamar: Ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte, ihr würdet sonst sterben, denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach: Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und was rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Wir möchten beten. Herr Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir zusammen sein dürfen. Wir wollen dir auch danken für dein Wort, das wir heute betrachten wollen. Und wir wollen dich bitten, dass du es aufschließt, dass du auch, aber auch unsere Herzen öffnest, dass wir hören, wie Jünger hören. Und wir wollen auch an die Geschwister auf diesem Erdenrund denken, denen es nicht so gut geht. Ja, Herr, erweise auch du dich dort immer wieder als der Mächtige, als der Sieger. Wir geben dir die Ehre. Amen.
Bibelstundenstudienkurs, oh, du bist ganz schön groß, ne? Bibelstundenstudienkurs, das Gesetz. Und bei dem Stichwort das Gesetz haben wir 4 Teile uns vorgenommen und sind heute Abend im 3. angekommen unter der Überschrift verstörende Anordnungen. Und natürlich, damit wir wieder hier ankommen im 3. Teil, brauchen wir einen kurzen Aufhänger am Teil 1 und Teil 2. Teil 1, da sind wir ja gewesen unter Überschrift Heiliges Geschenk und haben uns verdeutlicht, dass mit dem Begriff Gesetz wir allein schon mit dem Begriff manches Mal ein eigenartiges, sehr eingeschränktes Verständnis haben und diese Begrifflichkeit natürlich ganz anders bei uns ankommt, wenn davon die Rede ist, dass es Torah ist, dass es Weisung unseres Gottes ist und dass wir dann bis ins Neue Testament hinein entdeckt haben, wir haben dann Jesus als den großen Torahgeber festgestellt. Das war so ganz grob die erste Welt. Die zweite Welt, die hier auftaucht, das war die Welt vom vergangenen Mittwoch. Da waren wir zusammen unter der Überschrift heilsgeschichtliche Bedeutung. Und nun hat freundlicherweise Daniel Muhl eine KI-gestellte Visualisierung und Zusammenfassung uns zukommen lassen. Und ich dachte, warum nicht? Warum nicht? Also Sie kriegen jetzt ein bisschen das mit, was die KI meint, dass ich letzten Mittwoch gesagt habe. Und das ist gar nicht so schlecht, ist auch unter der Überschrift von Daniel Muhl gelaufen. Letztes Mal haben wir natürlich versucht hinzukriegen, welche besondere Funktion hat denn die Sinai-Torah? Und mit Sinai-Torah meinen wir jetzt den Teilausschnitt der gesamten Torah, die wir als Bibel definiert haben, den Teil, den man von 2. Mose 19 oder 20, je nachdem, wo man startet, 2. Mose 20, bis ans Ende des 5. Buches Mose ganz grob ansetzt. Das ist Sinai-Torah. Also alles, was mit Mose zu tun hat, was ihm gegeben wurde, inklusive der Wiederholung im fünften Buch Mose, der ganze Gesetzesraum, das ist jetzt hier gemeint, wenn von Sinai Torah die Rede ist. Und wenn wir es einmal uns ganz kurz anschauen, was wir da so miteinander gedacht haben, dann war uns klar, der Abraham-Bund steht vor dem Sinai-Bund und der Sinai-Bund kommt dazu und hebt den Abraham-Bund natürlich in keiner Weise auf. Das war das eine, was ganz wesentlich war, um dann deutlich zu machen, dass Israel im Großen ein Missverständnis aufgesetzt ist. Nicht bei weitem alle, sondern eine ganze Reihe von ihnen sind einem Missverständnis aufgesessen, als ob die 613 Gebote der Torah-Observanz eine Chance in sich bieten würden, durch die Tun, durch das Tun des Gesetzes gerecht werden zu können. Galater Brief Kapitel 3 macht das deutlich, das geht nicht. Habakuk Kapitel 2, der Gerechte wird aus Glauben leben, bringt die richtige Person zum Tragen. In KI sind sogar meine Socken wieder aufgetaucht, mein Sockenbeispiel, um das deutlich zu machen, die in der Dunkelheit vermeintlich schwarzen Socken werden durch den Sinai-Verstärker im Licht tatsächlich zu blauen Socken. Also unter der Sinai-Tora, unter dem Licht des Gesetzes, wird erst der Schaden richtig offenbar. Die Hauptfunktion, so der Apostel Paulus im Galaterbrief, der Sinai-Tora. Jesus verschärft nun dieses Gesetz in der Bergpredigt. Er verschärft es in seinem Reden vom Gesetz, um noch mehr deutlich zu machen, wie unmöglich es ist, dieses Gesetz tatsächlich halten zu können. Weil die Antwort ist, dass er die Erfüllung ist. Er bringt es nun tatsächlich auf den Punkt. Alles läuft auf diesen Jesus zu. Das war die Überlegung in diesem heilsgeschichtlichen Turbo, der auf Jesus zuläuft, über ganz grobe Stationen. Abraham, Mose, David, Jeremia, Jesus. Es geht darum, dass alles auf die eine Person zuläuft. Betrifft das nur die Juden? Nein, es betrifft auch die Heiden, indem Paulus uns im Römerbrief von dem innewohnenden Gesetz der Heiden erzählt hat. Römer 1 und 2 machen es deutlich, egal ob ich über die mosaische Linie Judentum oder über die Linie des inneren Gesetzes Römerbrief komme, ich bin nicht in der Lage, den Willen Gottes in der Weise zu erfüllen und werde, siehe Römerbrief Kapitel 3, schuldig gesprochen, ob über die jüdische oder die nicht jüdische Linie und lande bei der Lösung, die im Abraham-Bund schon klar angesetzt war, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er erlöst mich von dem Tun des Gesetzes als Weg, gerecht zu werden von ihm. Und er bringt nun auch eine neue Tora. Und die neue Tora, die Tora des Christus, die hat er uns nun gebracht im Lehren im Neuen Testament. Da gehen wir heute nochmal ganz bewusst drauf ein. Alles, was ich jetzt tue als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist eine Antwort auf das, was er mir geschenkt hat. Fassen wir zusammen, dann geht es darum, die Heilsgeschichte zu verstehen. Es geht darum, die Tora in ihrer Rolle zu erkennen und jetzt das zu feiern, was wir in Christus bekommen haben. Also soweit unsere ganz besondere Zusammenfassung an diesem Abend. Und jetzt, wo stehen wir heute Abend? Wo stehen wir? Wir stehen heute Abend im Grunde genommen an dem Punkt, dass wir jetzt sagen, gut, wir sind tatsächlich in Jesus Christus raus in der Weise aus der Sinai-Tora oder aus dem uns innewohnenden Gesetz, als wir meinten, durch das Tun des Gesetzes oder durch das in uns wohnende Gesetz vor Gott gerecht werden zu können. Absolut raus. Er hat es uns geschenkt. Er hat uns die Erlösung gegeben. Er hat uns die Befreiung geschenkt. Jetzt haben wir in Jesus Christus alles. Das Evangelium, die gute Botschaft, die Gnade, das Geschenk, was uns gegeben ist, durch den Glauben, nicht durch die Werke des Gesetzes, durch den Glauben gerecht geworden vor diesem Gott. Einzigartige Grundbestand des Evangeliums. Der Römerbrief leuchtet da natürlich ganz, ganz, ganz hell auf. Unser Leben, was wir leben, ist also jetzt eine Antwort auf das, was er uns geschenkt hat. Wir haben das uns immer wieder versucht deutlich zu machen. Christlicher Glaube lebt von der Anbetung und der Dankbarkeit. Und christlicher Glaube lebt in allem, was er ethisch jetzt darstellt, nicht von einer Ethik des Umzu, sondern von einer Ethik des Weil. Großer Unterschied. Ich mache das Umzu und dann habe ich alle meine To-Dos und irgendwann habe ich genug getan und bin aus meiner Sicht anerkannt und würdig vor Gott. Nein, sondern eine Weil-Ethik, weil er mir alles geschenkt hat, weil er mich gerecht gesprochen hat, weil er mich heilig gemacht hat, weil, darum lebe ich so. Ethik ist Antwort, Ethik ist Danksagung, Ethik begründet sich in dem, was mir schon geschenkt ist. Ich kann mit meiner Ethik und will mit meiner Ethik nicht etwas bezwecken, um zu, sondern ich habe schon alles und werde nun antworten auf das, was mir gegeben ist. Das ist die Grundidee. Und diese Grundidee, die ist erstaunlich wichtig. Das wissen alle, die schon so ein paar Jahre und Jahrzehnte mit Jesus Christus unterwegs sind. Denn wir haben eine in uns wohnende andere DNA, die uns immer wieder aus der einen Ethik des Weil in die alte Ethik des Umzu zurückführt, mit all der Problematik, die dahinter steht. Das ist der Grundbestand. Da stehen wir jetzt heute Abend bei Teil 3. Wir, befreit in Christus, dürfen in der Weil-Ethik unterwegs sein. Vielleicht hilft uns ein ganz klein wenig, ich weiß es nicht, wir wollen ja nicht verwirren, sondern durch Lehre klären. Vielleicht hilft uns der reformatorische Sprachgebrauch. Die haben ja richtig viel gut hingekriegt für uns und im letzten halben Jahrtausend war das auch immer wieder neu hilfreich. Und im reformatorischen Sprachgebrauch hat man einen dreifachen Gebrauch des Gesetzes unterschieden. Einen dreifachen Gebrauch. Der erste Gebrauch, der spielte für uns hier nur eine nachgeordnete Rolle, den kann ich nur ganz, ganz kurz erwähnen. Das ist der sogenannte politische Gebrauch. Das meint ganz allgemein, es ist nicht schädlich, wenn man sich an der Ordnung Gottes hält. Hat mit christlichem Glauben noch überhaupt nichts zu tun, gilt ganz allgemein. Da natürlich insbesondere, wenn man auf die 10 Gebote anspielt, die berühmte zweite Tafel. Aber dieser allgemeine Gebrauch, dieser Usus Politicus, der ist natürlich jetzt das, was keine große Bedeutung in unserem Kurs heute Abend hat. Der zweite Gebrauch des Gesetzes, der ist für uns von ganz hoher Relevanz. Den hatten wir quasi im letzten Mittwoch. Das ist dieser Usus Pädagogicus, der pädagogische Gebrauch des Gesetzes. Welche Funktion hat die Sinai-Tora? Sie hat die Funktion, mich, den noch nicht Glaubenden, zu überführen. Sie hat die Funktion, mich auf den Christus hinzuschieben. Sie hat die Funktion, mir deutlich zu machen, das schaffst du nicht. Daran scheiterst du und hat deswegen diesen Weg, der mich zu Christus hinführt, diese pädagogische Leistung vollbringt, dieser zweite Gebrauch des Gesetzes. Nun bin ich nach dem ersten, der grundsätzlich gilt, und dem zweiten Gebrauch des Gesetzes, also Halleluja, zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn ich jetzt in meiner Weilethik unterwegs bin, und jetzt wieder auf das Gesetz stoße, auf die Sinai-Tora, und die ja nicht mehr die Funktion hat, die sie jetzt bisher hatte, Usus Pädagogicus, hat sie denn für mich, den Glaubenden, überhaupt noch eine Funktion? Das ist die spannende Frage. Gibt es eine Bedeutung der Sinai-Tora für den Glaubenden? Das ist der Gedankengang. Ich kann sie natürlich lesen, das ist ganz klar. Ich kann sie im Verstehen des Alten Testamentes lesen. Ich kann sie nachvollziehen vom Usus Pädagogicus. Ich kann den Usus Politicus so ein bisschen mitschwingen lassen. Aber darüber hinaus hat sie für meine Ethik, wie ein Christ lebt, eine Bedeutung. Gibt es, so der Gedankengang der Reformatoren, einen Tertius Usus Legis, einen dritten Gebrauch des Gesetzes. Und beim dritten Gebrauch des Gesetzes, da war man nun in der Antwort her ein bisschen, wie soll man sagen, spezifischer, weil man gesagt hat, stopp, nicht einfach 1:1 zurückrutschen. Also nach dem Motto sagen, ja, den Usus Pädagogus haben wir erledigt, jetzt sind wir Christen, aber jetzt machen wir als Christen trotzdem alles nicht mehr im Umzu, aber im Weil. Also zack, zurück, Tertius Usus, der Christ lebt nach den Ordnungen der Sinai-Tora. Und da machen wir stopp. Da müssen wir erst einmal nachfragen, stimmt das denn? Also nicht nur, warum lebe ich, wie ich lebe, Ethik des Weil, sondern was ist denn der Inhalt meiner Ethik? Was ist der Inhalt meiner Ethik? Woran orientiert sich denn jetzt der Christ im Antwortgeben, in seinem Danksagen, in dem Weih? Woran orientiert er sich? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Und die wollen wir heute Abend jetzt in einem ersten Teil angucken unter der Überschrift Inhalt der Ethik. Und Inhalt der Ethik, wo nehme ich meine Verhaltensmaßgabe her? Woher weiß ich, was ich zu tun und was ich zu lassen habe als ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt? Sind wir uns natürlich sofort klar, das sagt mir das Neue Testament. Ja, selbstverständlich. Ich schlage das Neue Testament auf und weiß, da wird mir, dem Glaubenden, gesagt, wie ich jetzt leben kann und darf, als Antwort auf das Geschenk, was mir Gott in Christus gegeben hat. Die Lehre der Apostel, die Lehre von Jesus Christus, das ist die Grundlage. Wir haben den Klassiker, Apostel 2, sie blieb aber beständig in der Lehre der Apostel. Das war die Basis für ihre Ethik. Sie, das Neue Testament, sagt Gott Dank entsprechend der Inhalte des Neuen Testamentes und hat dabei die Sinai-Tora auch noch eine Bedeutung? Also kann ich jetzt auch noch sagen, und zusätzlich zum Neuen Testament gilt als ethische Vorgabe auch die Sinai-Tora? Und da ist die spannende Frage jetzt, und Sie merken, wie sollte die Antwort lauten? Die einen würden sagen, natürlich, das gilt alles. Und dann merken wir auch schon, das wird aber ein bisschen schwierig, weil ja ein Teil des Gesetzes, dann würden wir sagen, ja stopp, der gilt natürlich nicht. Also das ganze Zeremonialgesetz, hier Hebräerbrief Kapitel 9, die Verse 10 und 11 sind ja erledigt. Oder denk an das, was wir letzten Mittwoch zitiert haben. Jesus hat gesagt im Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 19, alle Speisen hat er für rein erklärt. Das heißt, das sind schon ganz wichtige Teile ja des Gesetzes erledigt in dieser ethischen Umsetzung. Okay, also vielleicht nicht alles, aber gilt vielleicht gar nichts? Kann man einfach sagen, ja, kann man noch lesen, aber als ethische Grundlage hat natürlich die Sinai-Tora überhaupt keine Relevanz mehr für den christlichen Glauben. Oder eben die Frage, was gilt denn jetzt noch genau davon? Wie viel Prozent, welche Teile, wie genau muss ich mir das vorstellen? Und am einfachsten kann man das natürlich festmachen an dem berühmtesten Text in der Sinai-Tora, nämlich an den 10 Geboten. Und da würden wir zuallererst sagen, natürlich, ist ja ganz klar, das 10 Gebote, das gilt. Aber überlegen Sie mal ganz kurz, warum? Warum? Muss man doch kurz mal nachdenken drüber. Und dann nochmal die Frage, gelten dann nur die? Und gelten alle 10 gleich? Und gelten auch die Texte im Gesetz, die sich natürlich darauf beziehen? Also muss ich jetzt nachgucken, welche Texte könnten denn in der Sinai-Tora noch indirekten Bezug haben zu den 10 Geboten. Das sind ja richtig viele, die dann vielleicht doch halb, merken Sie? Aha, gar nicht so einfach. Paulus, hilf uns. Paulus, der Experte für das Gesetz. Paulus sagt das so gut. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 8 und 9a. 1. Timotheus 1, 8 und 9a. Was sagt Paulus? Wir wissen. Das ist schon mal gut. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Aha. Weil er weiß, dass dem Gesetz, dem Gerechten, kein Gesetz gegeben ist. Das ist gut. Ja, haben wir es? Also, wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil der es recht gebraucht, weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Ah, Paulus, ich sag's mal in meiner Sprache, Paulus sagt, Usus Pädagogicus, du brauchst kein Gesetz mehr. Der Käse ist gegessen, erledigt, der Christus steht da, fertig. Aber selbstverständlich darfst du dich um einen guten Gebrauch der Sinai-Tora bemühen. Jetzt haben wir das Thema. Paulus, wir brauchen einen guten Gebrauch der Sinai-Tora. Wie sieht das aus? Wie sieht ein gottgewollter, neutestamentlicher, geistlicher, der Gemeinde Jesu entsprechender, genug Beschreibungen, Gebrauch der Sinai-Tora aus? Für die Menschen, die wissen, ich muss das Gesetz nicht mehr in der Weise erfüllen, dass ich durch das Tun des Gesetzes gerecht werde, bin ich schon, sondern als Gerechter möchte ich gerne eine Ethik der Antwort nehmen. Wie stark spielt da die Sinai-Tora eine Rolle? Antwort des Neuen Testamentes, Antwort auf paulinischem Boden, du hast einen neuen Torageber. Der neue Torageber. Jesus gibt eine neue Tora, Klammer auf, erfreulicherweise ist der neue Toragebe auch der alte, Klammer zu, aber erst einmal haben wir einen neuen Torageber. Jesus hat ein neues Gesetz, ein neues Gebot gegeben. Dazu passen ganz wesentlich diese Bibelstellen, Galater 6, 2, 1. Korinther 9, 21, nämlich es gibt jetzt wieder ein neue Tora, ein neues Gesetz, Nomos tu Christu, das Gesetz des Christus. Es gibt das Gesetz des Christus. Und wir kennen ja jetzt die Redeweise von Jesus. Wir sagen ja tatsächlich, Jesus hat sehr deutlich gesagt, dass er ein neues Gesetz gibt, dass er neue Gebote gibt, dass er eine neue Tora gibt. Ich mache nur ganz kurz eine Erinnerung daran, an Johannes Evangelium Kapitel 13. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Oder wir denken daran, wie er in Markus 12 gesagt hat, als dieser Schriftgelehrte kam und auf die Zweiteilung der Tora hingewiesen hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst Gott lieben über alle Dinge. Und Jesus ihm nicht sagt, hey, das kannst du vergessen, das ist ja Sinai-Tora. Sondern Jesus ihm sagt, du bist sehr nah am Reich Gottes. Das ist mal richtig gut kapiert. Da haben wir ganz wesentliche Stücke, die auch jetzt von der Sinai-Tora ins Neue Testament hineinleuchten. Oder wir haben natürlich die Bergpredigt vor uns mit all dem, was dazugehört, die Jesus ja nicht nur im Usus Pädagogicus geschrieben hat, nach dem Motto, du sollst an der Bergpredigt scheitern. Er hat sie ja auch für uns geschrieben, die wir jetzt in Christus Jesus autorisiert sind, einen neuen Weg gehen zu können. Und plötzlich merken wir, wow, wir haben ja einen wunderbaren Toragegeber. Wir haben ja Jesus. Und wir haben nicht nur Jesus, wir haben ja auch die Apostel. Was ist das Gesetz des Christus im klassischen, umfassenden, eindeutigen Sinn aus unserer Perspektive? Ist es das gesamte Neue Testament? Da haben wir das Gesetz des Christus. So, das Gesetz des Christus ist da und das Gesetz des Christus ist uns vorgegeben. Und wie kann ich nun mit dem Gesetz des Christus eine Hilfe kriegen, die Sinai-Tora zu verstehen? Das ist das Spannende. Und jetzt, wenn Sie in die Literatur hineinschauen, dann kommen immer ähnliche Beispiele. Also ein Beispielsfeld ist, die Tora des Christus funktioniert wie ein Filter, wie ein Sieb, wie eine Membran. Das heißt, alles, was in der Sinai-Tora drin ist, muss da durch. Muss durch das Neue Testament durch. Ich sehe es nie ohne die Tora des Christus. Ich sehe es nie ohne den Christus. Alles vom AT, von der Sinai-Tora, muss durch die Membran, das Filter, den Sieb durch. Die zweite Welt, die immer wieder als Beispiel benutzt wird, ist die Linse. Also Licht fällt in die Linse und je nach Brechung geschieht damit Unterschiedliches. Auch ein gutes Bild, um rauszukriegen, diese Christuslinse, die nimmt jetzt nun das Licht aus dem AT auf und durch die Linse des Christus unterschiedlich gebrochen, wird die Welt der Sinai-Tora vollständig, teilweise gar nicht adaptiert. Mein Bild ist Schwarzlicht. Schwarzlicht, kennen Sie alle? Schwarzlicht. Also Schwarzlicht ist ja was Faszinierendes. Sie können auch UV-Licht denken, ist ja nur ein Teil davon, und oder fluoreszierende Sachen oder sonst irgendwas. Der Gedankengang ist ja so, dass in diesem Licht manches überhaupt nicht aufleuchtet. Und anderes, deswegen fand ich euch beide so passend heute Abend hier, beides sind so klassische Schwarzlichtexemplare. Wenn die beiden jetzt irgendwo wären, wo Schwarzlicht wäre, die würden deutlich besser auffallen als ich mit meinem Sakko. Und das ist das Faszinierende. Jetzt kommt das Christus-Schwarzlicht und bringt in der Sinai-Tora ganz bestimmte Bereiche nicht zum Leuchten. Die leuchten nicht. Die bleiben dunkel. Sie werden nicht hell. Sie haben für mein Leben in meiner Christusnachfolge als Ethik keine Relevanz. Und andere Bereiche durch das Schwarzlicht des Christus, die werden strahlend hell in der Sinai-Tora. Und dieses Phänomen, das haben wir zu begreifen. Der Filter, Membran, Sieb, die Linse oder mein Schwarzlichtbild, alle haben die gleiche Grundidee. Du brauchst diese neutestamentliche Tora, die Sinai-Tora, zu verstehen und für dich in der Weise neutestamentlich für die Ethik zu adaptieren. Das sagen Sie natürlich, dazu brauche ich Beispiele. Liefere ich Ihnen gerne. Denn es ist jetzt faszinierend, es ist ein starkes Thema. ist ja faszinierend, dass wenn man jetzt mit diesem Grundgedanken herangeht, den uns die Apostel ja weitergeben und lehren, merkt man, genau so sind sie vorgegangen. Sie haben alles von der Christus-Tora in der Sinai-Tora gesehen, schwarzlichtmäßig aufgenommen, was der Christus-Tora entspricht, und in die neutestamentliche Ethik hineingenommen. Und das geschieht in allen Auslegungsebenen. Ich weiß, es ist ein klassisches Lehrstück heute Abend, aber das schadet nicht. Also, Lehrstück, wir haben ja unterschiedliche Auslegungsebenen. Das machen Sie automatisch beim Bibellesen. Also, man nimmt normalerweise den Klassiker. Man kann das spezifizieren, lassen wir weg, man nimmt den Klassiker. Das eine ist der Sensus Grammaticus oder Literalis oder Historicus, oder machen Sie, wie Sie wollen. Also der unmittelbare erste Sinn, der aus den Texten uns entgegenkommt. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist der Sensus Spiritualis. Das heißt, eine Textstelle bekommt eine übergeordnete geistliche Bedeutung. Sie wird noch einmal anders verstanden. Und der dritte, das macht man so eine Gruppe, das ist dann Allegorie, Typologie, prophetischer Sinn. Also diese drei Auslegungsebenen oder Perspektiven, die tauchen ja andauernd auf. Teilweise merken Sie es gar nicht, wenn Sie switchen zwischen dem Literalis und dem Spiritualis und dem Propheticus. Da gehen Sie hin und her, in Predigten auch. Der Prediger sagt Ihnen jetzt nicht immer, hallo, ich wechsle jetzt übrigens von dem Spiritualis in den Propheticus. Manche, ja, ist egal. Also das ist ganz eindeutig. Und in allen drei Ebenen nutzt nun die neutestamentliche Lehre, die Sinai-Tora, und dafür ein Beispiel. Eins natürlich auf der ersten Ebene, auf dem Sensus Literalis, Historicus, Grammaticus, wie auch immer Sie ihn nennen, haben wir im Neuen Testament tatsächlich bei Jesus und den Aposteln die Nennung der 10 Gebote. Die Nennung der 10 Gebote. Und indem wir die Nennung der 10 Gebote haben, schon im Neuen Testament, bei Jesus und Aposteln, und sie jetzt quasi mit der Christus-Tora schwarzlichtmäßig in die Sinai-Tora reingehen, leuchtet was unglaublich hell auf. 2. Mose 20, 5. Mose 5. Und Sie wissen, da bin ich auf bestem neutestamentlichen Boden, denn das haben die Apostel plus Jesus selber zitiert. Sie haben es also für uns schon vorbereitet auf der ersten historischen Ebene. Auch die Zusammenfassung, dass diese beiden Tafeln, die eine Tafel mit der vertikalen zu Gott im Gebot der Liebe zusammengefasst wurde, die zweite, die horizontale zu Menschen, ebenfalls zusammengefasst wurde mit dem Gebot der Nächstenliebe. Sie kennen diese wunderbaren Bibelstellen. Ja, tatsächlich, ganz eindeutig zur neutestamentlichen Ethik gehören aus der Sinai-Tora die 10 Gebote, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Interessant, hochinteressant. Das Auslegungsprinzip bewährt sich, dass wenn Sie mit dem Schwarzlicht unterwegs sind vom Neuen Testament auf die 10 Gebote im Alten Testament stoßen und sie als gültig erkennen, sehen Sie, dass diese Gebote nicht einfach nur so übernommen werden, sondern auch die 10 Gebote bekommen aus der neutestamentlichen Perspektive einen besonderen Glanz. Das darf sein. Verstehen Sie jetzt dieses Schwarzlicht? Sagt, oh ja, da ist die Sinai-Tora. Oh ja, 2. Mose 20 leuchtet. Und dann leuchtet aber in dem 2. Mose 20 vom Neuen Testament her einzelne Gebote nochmal anders auf, als sie ursprünglich in der Sinai-Tora aufgeleuchtet sind. 2 Beispiele. Das Ehegebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wird ja von Mose in Anführungszeichen spezifiziert, indem er ja eine Einschränkung gibt. Sie wissen, der berühmte Scheidungsbrief, der innerhalb der Tora steht. Und jetzt sagt uns ja Jesus, das war, Matthäus 19, ursprünglich nicht so. Was macht er? Er geht also aus der Sinai-Tora raus, zeitlich noch davor, und sagt übrigens 1. Mose 2, war das in Anführungszeichen anders, besser. Neutestamentliche Gemeinde nimmt also nicht nur die Sinai-Tora 2. Mose 20 auf, sondern das hellere Licht, das Jesus ihnen gibt, indem er beim Ehegebot noch eins davor geht und damit die Scheidungsformel von Mose als für die neutestamentliche Gemeinde nicht tragfähig erklärt. Wow! Oder das beste Beispiel, das wissen Sie alle, das berühmte Sabbatgebot. Beim Sabbatgebot scheint von Jesus ein so schönes Licht, das aber ein anderes Licht darstellt und nochmal 2. Mose 20, 5. Mose 5 zum Sabbatgebot anders leuchten lässt. Jesus hat gesagt, damit es ein für alle Mal klar ist, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also das Sabbatgebot ist ein Sabbatgeschenk. Es ist ein Sabbatgeschenk. Du hast einen Sabbat. Oh, danke, Herr. Und nicht, du hast Sabbat. Zieh's durch. Das heißt, eine ganz andere Denke, merken Sie? Eine ganz andere Denke. Und Sie wissen auch, dass das Sabbatgebot neutestamentlich natürlich eine christologische Zuspitzung kriegt. Denn das wissen Sie alle, dass schon im Neuen Testament die Gemeinde auf den ersten Tag der Woche gerutscht ist. Vom 7. Tag auf den 1. Tag mit Absicht. Das heißt, das Sabbatgebot bekam im neutestamentlichen Glanz österlichen Geschmack. Gemeinde sammelt sich nicht am letzten Tag, Gemeinde sammelt sich am 1. Tag, denn sie ist Ostergemeinde. Sie steht in der neuen Woche, sie ist in der neuen Schöpfung, sie gehört zur neuen Schöpfung und hat dadurch eine Präzisierung, eine neutestamentliche Präzisierung des Sabbatgebots. Ich finde das traumhaft. So, also das ist die eine Ebene, Sensus Literalis. Dann natürlich auch der Sensus Spiritualis. Das heißt, ich darf vom Neuen Testament her sehen, dass ganz bestimmte Texte im Alten Testament aus der Christus-Tora heraus anfangen zu leuchten. Also ich lese zum Beispiel, kann ja mal passieren, ich lese im Alten Testament den Satz, der da im 5. Buch Mose ja dann steht, ich möchte es genau zitieren, 5. Mose 25, 4, den Satz, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und ich denke in der ersten Ebene, Sensus Literalis, Andreas, du bist kein Landwirt, Ochsen hast du auch keinen, lies weiter. In dem Moment kommt aber die Christus-Tora, leuchtet auf 5. Mose 25, stopp. Siehst du nicht, wie hell das leuchtet? Nee, ich sehe es noch nicht. Ich bin nicht so geübt im Sensus Spiritualis. Und dann hilft mir ein Apostel Paulus, 1. Korinther 9, und sagte, dem Gesetz steht, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und ich sage, ja, das habe ich auch schon gelesen. Und Paulus sagt, Gott sorgt sich doch nicht um Ochsen. Aber ich dachte, doch. Ja, im Sensus Literalis, ja, aber eben nicht nur, sondern er sagte, er rede doch um unseren Willen. Ach so, verstehst doch bitte geistlich. Wie denn? Ja, wer pflügt, der soll auf Hoffnung pflügen und wer trischt, der soll in Hoffnung dreschen und dass er seinen Teil empfangen wird. Was heißt das denn? Das heißt, hier wird die Versorgung von so Leuten gesichert, wie die da hier auf der Kanzel steht. Also parallel Ochse, ja? Also die Versorgung in der Gemeinde Jesu, finde ich immer ein bisschen herb, aber wird am Ochsenbeispiel deutlich gemacht. Und nicht nur hier in 1. Korinther 9, Paulus gebraucht das Beispiel auch noch in 1. Timotheus 5, 17 folgende. Übrigens für mich beruhigend, wie Paulus auch bestimmte Bibelstellen, die für ihn eine kräftige Sinnzusammenhang gibt, tatsächlich immer wieder zitiert. Aber das nur nebenbei. Also, wir haben hier ein Beispiel vom Sensus Spiritualis. Oder nehmen Sie zum Beispiel den Gedankengang, dass Sie in 5. Mose 13, Vers 6 eine Passage lesen, wo da steht, der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandelst, sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Im Sensus Literalis, denke ich, hat für mich jetzt keine unmittelbare Bedeutung. Es wird jetzt gerade egal, jemand ermordet. Aber jetzt kommt der Sensus Spiritualis mit dem Licht des Neuen Testaments. Stopp, Andreas, ein Teil dieses Verses hast du sehr wohl zu lesen und zu verstehen. Nämlich den Teil, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegtun. Denn das zitiert Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Und plötzlich bekommt, verstehen Sie, ein alttestamentliches Wort aus der Sinai-Tora nicht eine 1:1 Bedeutung, sondern unter dem Schwarzlicht des Evangeliums eine Bedeutung für neutestamentliche Gemeinde. Trenn dich von dem, was geistlich nicht zu dir passt, sagt Paulus nachher. Da geht es also nicht mehr um das Töten, aber um den geistlichen Zusammenhang von einem Satz aus der Sinai-Tora. Oder denken Sie an die berühmte Kritik, die auch im Neuen Testament da ist, an sexueller Orientierung unterschiedlichster Art. Da wird dann zitiert, Mose 20, 13 wird auch auf einer Tötung der Personen gesprochen, die da in einer falschen Weise sexuell sich geäußert haben und gelebt haben. Und Paulus nimmt den Inhalt auf durch die Sinai-Tora, das Fehlverhalten, ohne den Vollzug mit in das Licht der Sinai-Tora zu stellen. Hochinteressant, das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Das gesamte Sinai-Torah-Konzept wird gelesen mit der Christus-Torah unter dem Schwarzlicht der Christus-Torah. Aber noch mehr Beispiele. Was kommt denn bei Ihnen hoch, wenn Sie Römer 12 lesen? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben hingibt als ein Opfer. Ja, wo kommen wir denn hin? Hallo, wir sind doch aus der Sinai-Tora raus. Und plötzlich habe ich ein Opfer zu bringen. Und das steht sogar ein Ganzopfer. Und dann merke ich, Heil Paulus ist ja nicht der, der mich wieder in die Sinai-Tora in falscher Weise zurückführen will. Aber will deutlich machen, du, wenn du im Alten Testament vom Opfer liest, dann liest es nicht nur auf der ersten Ebene, die haben halt damals geopfert, wie kann man zu, Gott sei Dank, wir haben den Christus. Sondern dieses im Sensus Spiritualis, verstehe, dass der Christus von dir, der du ihm gehörst, jetzt deine ganz Hingabe will. Das heißt, die Sinai-Torah bekommt durch die Christus-Torah einen Licht und eine Bedeutung. Paulus sagt im Philipperbrief, ich werde ausgegossen, wie ein Trankopfer. Ja, da muss man natürlich nachlesen im Alten Testament, was es heißt, wenn jemand ein Trankopfer bringt und plötzlich kriegt die Sinai-Tora neutestamentliches Licht. Der Hebräerbrief sagt, bringt das Lobopfer eurer Lippen und zitiert damit wiederum ein Opfergeschehen. Das heißt, ich merke an vielen, vielen Stellen im Neuen Testament, die haben alles so gearbeitet. Oder denken Sie an das ganze Motiv vom Geruch. Wir finden das so abstoßend. Ja, da wird ein Tier geopfert und dann steigt, da können Sie sich vorstellen, wie das gestunken hat für unseren Geschmack. Ja, dann steigt da der Geruch da auf und dann heißt es im dritten Buch Mose, es war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Und sie denken, boah, was für eine Kadaververbrennungsgestank. Und es steht aber im Neuen Testament, ihr seid die Sprache, ein guter Geruch. Plötzlich kriegt das also ein Sensus Spiritualis. Und übrigens war das Opfer des Christus, Epheser 5, ein Wohlgeruch. Und wiederum diese Sprache, das heißt, ich hoffe, Sie spüren ein ganz klein wenig, wie tatsächlich dieser Filter, diese Membran, dieses Schwarzlicht, diese Linse, nehmen Sie welches Bild am besten passt, die entscheidende Antwort ist, welche Bedeutung hat die Sinai-Tora für die Ethik des Neuen Testamentes. Alles, was von der Christus-Tora im Schwarzlicht aufleuchtet, fröhlich nehmen, im Sensus Literalis, im Sensus Spiritualis und auch im Sensus Propheticus, Typologie, Allegorie. Galaterbrief Kapitel 4, da nimmt Paulus sogar das Wort. Ich spreche in einer Allegorie. Da gibt es doch zwei Berge. Es gibt den Berg Sinai, der steht für Hagar. Es gibt auch den anderen Berg, das Neue Jerusalem, das steht für die Freie. Und ihr, die unter dem Gesetz sein wollt, merken Sie, wie allegorisch das aufarbeitet und sagt, bleibt nicht unter dem Gesetz als ethische Anweisung. Also ganz, ganz zentral, dass in allen drei grundsätzlichen Schriftebenen uns gesagt wird, alle Ethik, die aus der Sinai-Tora uns entgegenkommt, die vom Licht, vom Schwarzlicht der Christus-Tora aufleuchtet, ist unsere Ethik. Wow, das ist gut. Und plötzlich lesen Sie wieder die Sinai-Tora ganz anders. Sie lesen sie mit dem Schwarzlicht der Christus-Tora. Und sagen Sie, ja, im Prinzip ganz nett. Aber, zweiter Teil des Abends, ich tue mich ja grundsätzlich, jetzt habe ich das ja verstanden, was ich tun darf, aber ich tue mich grundsätzlich so schwer mit dem Gesetz, mit der Sinai-Tora. Das heißt, wir brauchen ein paar, das habe ich es überschrieben, Anregungen für Aufgeregte. Also für die, die sagen, Jetzt Sinai, Torah, das geht doch nicht. Da stehen so schwierige Sachen drin. Das wollen wir heute gar nicht mehr sagen. Das ist überhaupt nicht kompatibel in unserem gesellschaftlichen Umfeld. Und das Gottesbild, was da uns entgegenkommt. Und das gruselige Zeug teilweise. Und nee. Sinai, Torah, nein, danke. Wie kommt denn normalerweise die Sinai-Torah auf uns zu? Wie wirkt sie auf den durchschnittlichen Leser, auch im christlichen Kontext? Sie wirkt, um es mal so zu sagen, ganz anders als unser BGB. Ich habe es extra noch gesucht, ich habe mein BGB nicht mehr gefunden. Hast du es weggetan? Also, unser BGB, ich hatte eins, ist nicht an dem Platz, wo es hingehört. Das Strafgesetzbuch habe ich auch, ist auch nicht mehr da. Das Sozialgesetzbuch ist ein Riesending. Es wirkt eben nicht wie BGB, es wirkt nicht wie ein Strafgesetzbuch. Es wirkt so anders. Wie würden Sie sagen, wie wirkt die Sinai-Torah, wenn man nicht gerade die 10 Gebote hat? Sie wirkt an vielen Stellen für den durchschnittlichen heidenchristlichen Leser unvollständig. Wie angefangen und nicht fertig. Ganz undeutsch. Sie wirkt nicht professionell, weil sie so kleinteilig zwischendurch ist. So popeliges Mini-Zeug neben dramatischen Grundsatztexten. Sie wirkt kleinlich. Sie wirkt unsystematisch. Sie wirkt willkürlich. Sie wirkt unlogisch für uns. Sie wirkt nicht nachvollziehbar. Es fehlt uns auch die Begründung an vielen Zusammenhängen. Ja, sie scheint einfach noch nicht fertig zu sein. Und tatsächlich, das ist ja sogar wahr. Haben Sie das mal entdeckt? Das ist für uns ein Undenk. Ich sage immer gern, das gute Beispiel ist für mich 4. Mose 27. Da sind wir schon durch. Dann kommt ja nur noch 5 Mose die Wiederholung. Wir sind schon durch. Wir sind schon quasi im Jordangraben und wollen in Kürze mit Josua über den Jordan gehen. Dann kommen da 4 Frauen. Die Töchter Zelophats. Kein Mensch kennt die bis dahin. Und die haben an irgendeiner Stelle aus ihrer Sicht eine Unklarheit und Ungerechtigkeit in der Sinai-Torah entdeckt. Also erstens Frauen, Entschuldigung. Also dann ganz normale, also nicht irgendwas special. Und die kommen. Und die gehen zu Mose und Mose bringt deren Anliegen zu Gott und Gott sagt, die Töchter Zelophats haben recht. Ergänzung zur Sinai-Torah, Nummer 27, lesen Sie nach. Geht doch gar nicht, geht für uns gar nicht. Merken Sie, was ich meine, das ist für uns so eine Art von Text, das passt nicht, wenn bei uns steht BGB. Da kann ich 4 kommen und sagen, da ist noch ein Fehler drin, ändert das mal. Und wenn man mal sagen muss, hallo, wenn Gott der Torahgeber ist, hätte er es ja auch schon vorher merken können. Ja? Er hätte den Fehler ja schon in die Ursprungsversion einbringen können. So wären wir doch gewesen. Das überarbeitet man doch vorher, damit man sich nicht blamieren muss mit einer Ausgabe danach. Also die ganz andere Denke, merken Sie es? Und deswegen habe ich ja dem Studiererteam gesagt, lest mal dieses Bundesbuch. Das ist ja nur ein, ja, was ist es denn? Genau, das ist schon das Problem. Was ist es denn eigentlich? Es ist ein Appetithappen für das gesamte Gesetz. Und wir sagen, schmeckt komisch. Schmeckt komisch, schmeckt nicht stimmig. Schmeckt da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Ist für uns nicht stringent, ist nicht, ach, genug geklagt, oder? 4 Stichworte, damit Sie und ich mehr Spaß haben an der Sinai-Torah. Wir müssen was verstehen. Das ist kein BGB. Oder was sonst sie an Texten haben aus dem römischen Rechtsstrom, in dem wir da alle unterwegs sind. Was ist das denn? Die Sinai-Torah ist eine Prinzip-Torah. Ein ganz wichtiger Gedanke. Das ist ein Prinzip-Torah. Das heißt, es wird in eine Sache geschildert, sehr konkret, fast kleinlich manches Mal, die exemplarisch ist und die pars pro toto steht und die immer und immer wieder in neuen Zusammenhang aktualisiert hineingestellt werden kann. Sie erkennen also mit einer kleinen Formulierung, können Sie einen riesen Bereich abdecken, aber es ist nicht ein Grundsatztext wie wir Deutsche und dann denkt ihr die Unterpunkte, sondern es ist der Unterpunkt vom Unterpunkt und der sagt, und das ist das Prinzip. Und mit diesem Prinzip geht alles andere an. Eine Pars pro Toto. Torah, eine Prinzip-Torah. Das ist ein ganz wichtiger Gedankengang. Sonst ärgern sie sich jedes Mal. Sonst müssen sie immer gucken, was steckt eigentlich für ein Prinzip dahinter? Wofür ist das exemplarisch? Also, mein Beispiel, ich komme nachher noch drauf, es gibt diese wunderschöne Anregung, nicht Anregung, ist ja Gesetz, es gibt den wunderschönen Gedankengang, dass wenn Sie einen Neubau haben, dann haben Sie bei diesem Neubau, so steht es geschrieben in 5. Mose 22, 8, eine Brüstung, um das obere Stock, ein Flachdach, herumzumachen. So, das können Sie sagen, mit Deutsch wäre jetzt, ab wie viel Quadratmeter Dachfläche gilt das? Gilt das schon ab einem Stockwerk oder erst ab 4? Gilt das für Privatbauten oder für, verstehst du, was ich meine? Das sind wir. Für jeden, der die Torah versteht, ist klar und einsichtig von dem Leitsatz, du hast Fürsorge. Und das geht bis in deine Bauwerke rein. Erwarte ich das von dir? Das ist Torah. Erwarte ich das konsequent in allen diesen Fällen? Ein ganz anderes Denken. Also ich komme nicht von oben nach unten, sondern von unten, ein Leitsatz, und jetzt mache es überall. Das Zweite, die Torah, ist eine Gottesporträt-Torah. Gottesporträt-Torah, das heißt, dass Gott sich in der Torah zeigt. Also es ist nicht nur die Gedankengang, habe ich alles verstanden, finde ich das gut, sehe ich das auch so? Sondern der Gedankengang ist umgekehrt und der ist für uns so fremd, dass wir ihn ganz neu lernen müssen. Wie zeigt sich in dieser Anweisung der Torah das Porträt meines Gottes? Was zeigt sich denn dahinter? Von wem? Von Gott. Noch nicht mal die Frage, ist das nachvollziehbar? Begründe es auch richtig. Gott muss seine Anweisung übrigens nie begründen. Er kann sie einfach geben. Ist auch schon ein ganz wichtiges Porträt. Er muss nicht sagen, warum bei der Geburt eines Jungen andere Unreinheitsregeln gelten als bei der Geburt eines Mädchen. Er sagt es einfach. Bis heute rätseln auch jüdische und christliche sowieso Theologen rumherum, worin der Unterschied eventuell bestehen könnte. Es gibt 387 Varianten. Aber er hat uns einfach nicht gesagt. Er hat es unbegründet hingestellt. Das ist ein Gottesporträt. Ich habe gesagt, jetzt machst du es. Was sagt das denn über Gott? Was sagt das über mich in der Beziehung zu Gott? Verstehen Sie? Das ist Torah. Das ist ein Gottesporträt. Also die Frage ist nicht zuerst, was bringt das mir? Wie sehe ich mich da? Wo komme ich da vor? Sondern die Frage ist umgekehrt, was zeigt da Gott von sich in dieser ganz besonderen Anweisung? Und bitte vergessen Sie nicht, das vergessen wir ganz schnell, dass das eigentlich unmöglich ist, mit Gott zusammen zu sein. Es ist unmöglich, mit Gott zusammen zu sein. Und die Sinai-Torah ist die Quadratur des Kreises. Gott springt in Anführungszeichen über seinen eigenen Schatten. Und geht so weit raus, wie absolut nur denkbar und möglich. Aber was das bedeutet, das zeigt die Torah. Es ist schwierig. Siehe den Text, den wir gleich noch sehen. Weil Gott ist heilig und ich bin unheilig. Ich lebe hier und er lebt da. Ich bin, wie ich bin und er ist Gott. Eigentlich, das hat die ganze Torah. Geht nicht. Sie zeigt mir ein ganz starkes Gottesporträt. Und deswegen verstehen wir auch, hoffe ich, warum im Propheten Hesekiel, denken Sie an die Kapitel 40 fortfolgende, wo dieser Zukunftstempel uns gezeigt wird, in dem Zukunftstempel eine Verschärfung der Sinai-Torah drin ist. Weil die schon auf der Basis der alten Sinai-Torah gemerkt haben, wir übertreten so oft den Heiligungsraum dieses Gottes. Wir trampeln ihm quasi mit unseren schlechten, dreckigen Gummistiefeln in seinem Wohnzimmer rum. Wir müssen uns zurückziehen von ihm. Wir müssen raus aus dem Raum. Hesekiel nimmt uns raus aus der Nähe Gottes, weil es gar nicht mehr zu halten ist. Lesen Sie mal mit dem Gedankengang die Sinai-Torah. Eine Gottesporträt-Torah. Das Vierte ist, es ist eine Wege-Torah. seine Wege, Tora. Das heißt, Gott will gar nicht ihnen ein BGB in die Hand geben und dann kann er sich verabschieden. Sondern Gott will jeden Tag in einer unmittelbaren Beziehungsgemeinschaft mit ihnen sein. Und deswegen können auch die vier Töchter Zelophehads auftauchen und sagen, wir haben da ein Problem. Gott sagt, kein Problem, komm her. Wir sprechen drüber. Wir sind ja in einer Beziehung. Wir sind auf dem Weg. Wir leben in einer Glaubensbeziehung. Wir leben einen Vertrag. Und dein ganzer Alltag ist geprägt von mir. Du lebst nicht losgelöst von mir. Und deswegen ist eine Wegetora das dritte Kennzeichen. Und das vierte ist natürlich, bitte, bitte vergessen wir nicht den ursprünglichen Zweck der Tora. Den pädagogischen Zweck. In der Tora macht Gott das, was man nur begrenzt im eigentlichen pädagogischen Raum macht. Es sind ja so viele Pädagogen immer hier. Man zieht ja den pädagogischen Raum ganz selten so weit raus, dass man von vornherein Aufgaben formuliert, die von keinem, der da ist, auch nur annähernd gelöst werden können. In dieses pädagogische Feld führt man ja nur ganz selten unmittelbar rein. So was macht man? Man versucht es ja so weit runter zu transformieren, dass eine gewisse Majorität mit kann und man dann einen Schritt weiter kommt, einen Schritt weiter. Und das macht die Sinai-Tora nicht. Sie sagt, hier ist der Level und hier bist du. Viel Spaß. Und das war ja bezweckt, das war doch bezweckt. Das war doch bezweckt, denken Sie an Paulus. Das Scheitern war eingepreist. Es war eingepreist. Der Übertritt wird mit eingepreist. Und deswegen, wenn Sie jetzt an die Umsetzung der Sinai-Tora denken, merken Sie, ganz viele Anweisungen der Sinai-Tora wurden gar nicht umgesetzt. Die wurden gar nie umgesetzt. Wir wissen bis heute nicht, ob irgendwann mal in der jahrhundertelangen Geschichte der Sinai-Tora einmal wirklich vernünftig ein Sabbatjahr gefeiert wurde. Sozialgesetzgebung, vergiss es. Halljahr, vergiss es. Auch die Umsetzung der Strafen, vergiss es. Das war's doch. Fragen Sie doch, Keshava Wolf, das war's doch. Als dann Esra und Nehemia kamen, was wollten die denn mit diesen Eheauflösungen mit nicht jüdischen Frauen? Die wollten zurück zur Sinai-Tora, denn die war schon lange natürlich ausgehöhlt und gar nicht mehr beachtet und spielte gar keine Rolle mehr. Deswegen sind auch manche Texte, die bringen etwas zum Ausdruck, was ganz stark den Usus Pädagogicus mitschwingen lässt. Zum Beispiel im Bundesbuch stehen doch zwei Anordnungen, wo wir sagen, es ist ja unmöglich. Wenn da Kinder ihre Eltern schlagen oder Kinder ihre Eltern verfluchen, dann sollen die sterben. Und man denkt, ah, das geht ja gar nicht. Das darfst du gar nicht mehr sagen. Und da muss man sagen, stopp, langsam, 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 langsam. Spüren Sie nicht, dass da der Torageber der Bergpredigt direkt unmittelbar daneben steht? Hören Sie nicht, wie er genau mit dem Tötungsgebot noch ganz anders umgeht als die Sinai-Tora? Da ist nicht nur vom Schlagen und vom Fluchen die Rede. Da reicht was? Da reicht ein übles Schimpfwort. Und du bist raus. Du bist raus. Verstehen Sie den Geist? Sie müssen den Geist verstehen. Den Geist der Sinai-Tora verstehen. Ach, und deswegen der Text, den Sie jetzt hier gelesen haben. Nadab und Abihu. Haben Sie es jetzt? Ah, jetzt ist der Text ja klar. Jetzt ist der Text ja klar. Wenn ich so Tora verstehe, dann ist natürlich von vornherein klar, dass mir dieser Text aus 3. Mose 10 sehr deutlich als neutestamentlich lesender Christ eine Botschaft sagt, die ich auch begreifen kann. Und die eine Botschaft ist, Andreas, du und Gott, das geht nie und nimmer. Das geht nie und nimmer. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig ist, was unrein und rein ist. Und ihr könnt nicht da weglaufen vom Priestertum. irgendwo in den säkularen, profanen Raum, geht gar nicht, trotz Beerdigung. Ihr seid rausgenommen auf meine Seite. Das ist eine ganz andere Welt. Dank Gott, dass ich euch in diesen Weltbereich hineingezogen habe. Aber bitte halt ihn auch wirklich sauber. Und die ganze Sprache von Nadab und Abihu ist, wenn ich da gewesen wäre, es wäre mir nicht anders gegangen als den beiden. Natürlich sagt der Text mir etwas. Der Text zeigt mir Gott. Das ist ein Gottesporträttext, wie kaum ein anderer. Gott sagt doch, ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind. Gott sagt nicht, ich erzeige mich besonders heilig an denen, die sowieso gottlos und fern sind. Sondern zeigt mich heilig an denen, die mir nahe sind. Und plötzlich merken sie neutestamentliche Ebene. Denn Petrus sagt im ersten Petrusbrief zum Beispiel, das Gericht fängt an am Haus Gottes. Und wir sagen, wie unverschämt. Nein, konsequent. Ganz konsequent. Und plötzlich merken wir etwas, spüren sie etwas, wie dann Torah, Sinai-Torah, gruselige Texte, eine gute geistliche Bedeutung und Kraft beinhalten. Dass Gott mir im Neuen Testament damit sagen kann, mein guter Freund, ich habe dich in Christus so nah an mich herangeholt. Ich habe dich so nah an mich herangeholt. Ich erwarte von dir, dass du das auch respektierst. Ich erwarte von dir ein Stück Ehrfurcht. Niemand im ganzen Alten Testament ist so nah an Gott rangekommen wie neutestamentliche Gemeinde. Und welcher Schlüttrigkeit und Schlampigkeit gehen wir manches Mal mit diesem Gott um. Nein, es hat nichts mit Angst zu tun oder mit solchen Negativ, sondern mit ganz großem Respekt, was der lebendige Gott uns geschenkt hat. Da hilft mir die Sinai-Torah ganz mächtig, um das neutestamentlich zu prüfen, zum Beispiel. Und es ist eine Wegetorah, haben wir gesagt. Hier in 3. Mose 10 wird Alkoholkonsum im Zusammenhang mit dem Priesterdienst untersagt. Jetzt sagen wir natürlich nicht, oh hey, darf kein Alkohol mehr trinken. Was ist der Gedankengang? Der Gedankengang war ganz offensichtlich, das Risiko lag, was sie da gemacht hatten, offensichtlich in einer gewissen Vernebelung ihrer Sinne. So, das ist eine Kleinigkeit. Aber merken wir, es ist eine Wegetorah. Die Wegetorah sagt, das darf nicht mal vorkommen. So wollen wir es ändern. Aber vielmehr wird ja noch etwas geändert nach 3. Mose 10. Wissen Sie, was geändert wird? Viel tragischer, viel tragischer. Der Zugang zum Allerheiligsten wird von 365 Tagen im Jahr zurückgeführt auf einmal im Jahr. Wenn irgendetwas die Unhaltbarkeit der Sinai-Tora dokumentiert, dann doch das. Wenn die Elite, zwei der Top-Priester, nicht in der Lage sind, das auch nur annähernd sauber hinzukriegen, dass Gott sagt, Zugangsberechtigung auf 1 von 365. Und da brauchen Sie hier doch gar nicht anfangen. Spüren Sie die Kraft der Sinai-Tora? Okay, wir sind fast fertig. Wir brauchen eigentlich nur noch ein paar Konsequenzen. Konsequenz 1, ich hoffe bei aller lehrmäßigen Dichte an diesem Abend, ich hoffe sehr, dass Sie entdecken, aus der Schrift heraus die Schrift verstehen. Das ist der Schlüssel. Aus der Schrift heraus die Schrift verstehen. Wie hat es die apostolische Lehre, wie hat es Jesus uns gesagt? Und aus der Schrift heraus die Schrift, in dem Fall Sinai, Torah, verstehen. So hilft Lehre zum Leben. Die nachgeordneten konfessionellen dogmatischen Konzepte dürfen unterstützen, dürfen flankieren, aber sind sekundär. Der Entwicklungsprozess läuft aus der Schrift, die Schrift verstehen. Das wird gerade hier beim Gesetz, ich hoffe auch an diesem Abend, ein bisschen deutlich. Das Zweite, was ich heute Abend gerne sagen möchte, ist umkehren. Umkehren. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle umkehren müssen. Mag für uns unterschiedlich gelten. Ich sage drei Bereiche, wo wir umkehren müssen. Einmal, wo wir die Sinai-Torah als Steinbruch missbraucht haben. Das heißt, irgendeinen Halbvers,
von dem wir meinten, der könnte noch nett sein, den nutzen wir oder den schlagen wir anderen um die Ohren. Aber wir nehmen nicht das Grundsätzliche, wie wir es heute Abend versucht haben, und der Gesamtzusammenhang war, dann missbrauchen wir ein Stück weit die Sinai-Tora. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen sie vom Neuen Testament im Schwarzlicht des Christus als Ganzes in allen Schriftebenen verstehen und anwenden. Der zweite Bereich des Umkehrens ist, wo wir der Sinai-Tora gegenüber mit Nichtbeachtung und Gleichgültigkeit unterwegs gewesen sind. Ja, ich weiß es doch. Natürlich weiß ich es. Es ist für uns ein bisschen längerer Zugangsweg, diese Texte zu verstehen, als wenn Sie zum 398. Mal den Barmherzigen Samariter lesen. Ja, natürlich. Aber es ist unsere Aufgabe, die gesamte Tora von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, also auch die Sinai-Tora, vom Christus her geistig zu verstehen und sie zu beachten. Nicht Beachtung und Gleichgültigkeit geht nicht. Und das Dritte ist, schon gar nicht geht Verachtung bis Scham oder gar Entschuldigung für die Sinai-Tora gegenüber anderen Glaubenden oder noch nicht Glaubenden. Formulierungen wie, ja, da haben wir nichts mit zu tun, das ist artig. Inzwischen sind wir ja viel, versteht, das geht nicht. So geht das nicht. Das ist Tora. Wie ich sie zu verstehen habe, ja, da hilft mir das Neue Testament. Aber ich darf sie nicht verachten und ich darf mich nicht schamvoll entschuldigend von ihr abwenden. Auch wenn der mir gegenüber sitzende Endverbraucher nur eine begrenzte Einsicht hat. Es ist Wort meines Gottes. Und weil es Wort meines Gottes ist, werde ich mich nicht schämen dafür. Ich werde es erklären, verstehen, versuchen, anzuwenden, ja, aber nicht mich schämend abwenden. Das ist die Umkehr. Und das Dritte ist natürlich die Anwendung. Also nach dem Erkennen und dem Umkehren kommt die Anwendung. Was ist die Anwendung? Ach, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich lade Sie ein zu einer Entdeckungsreise der Sinai-Tora aus dem Blickfeld der Christus-Tora. Und als ich es aufschrieb, dachte ich, das ist zu dick, Andreas. Also wurde aus der Entdeckungsreise eine Entdeckungswanderung. Ich dachte, oh nee, das ist doch viel zu viel. Dann wurde daraus ein Entdeckungsschritt. Und am Ende steht die Miniaturform. Ich ermutige Sie zu einem Entdeckungsschrittchen, was die Sinai-Tora betrifft. Einfach mal zart anfangen. Wie könnte das aussehen? Wie könnte ihr, mein, unser neutestamentlicher Christus-Tora, Schwarzlicht, Blick auf die Sinai-Tora aussehen? Einfach mal per Konkordanz die Sinai-Tora-Stellen lesen, die im Neuen Testament erwähnt werden. Das ist ein Riesenerfolg. Da sind sie Wochen beschäftigt. Welche Gesetze Sinai-Tora-Stellen nimmt das Neue Testament in welchem Verständniskontext, Usus Pädagogus, Usus Evangelii, auf? Und wie darf ich da einen Zugang kriegen? Zweite Idee. Ich fange doch mal an, auch wenn es mir schwerfällt, die sehr detaillierten Opfertexte aus dem 3. Buch Mose zu lesen. Nehme am Ausgang dieses Blatt mit, auf dem freundlicherweise schon alle Opfersorten inklusive ihrer typologischen Deutung drauf sind, und arbeite mich mal ein ganz klein wenig da hinein, um ein bisschen zu verstehen, wie von dem Opfern aus dem 3. Buch Mose eine Autobahn des Verständnisses nicht nur in den Hebräerbrief hineingeht, sondern eben auch in die Opferstellen, die wir vorher zitiert haben, inklusive der Geruchsstellen der neutestamentlichen Gemeinde. Ist eine Möglichkeit, ein Entdeckungsschrittchen zu tun. Oder ich versuch's mal. Ich lese mal Probetexte. Und da ist mein Brüstungstext aus 5. Mose 22, 8 so ein Bild gewesen. Leuchten Sie doch mal in einem Hauskreisabend mit der Christus-Tora auf diesen Aspekt der Sinai-Tora und schauen Sie mal, was im Sensus Spiritualis bei rauskommt, wenn Sie sie sagen, wie sehen heute unsere Brüstungen bei Neubauten? im Verständnis der Christus-Tora aus. Sie werden überrascht sein, was da Gutes bei rauskommt. Kleine Entdeckungsschrittchen. Was fehlt uns denn jetzt noch? Was kommt denn nächsten Mittwoch? Aber wir müssen natürlich jetzt, das schreit ja alles danach, in die Alltagstauglichkeit noch weiter rein. Ja, jetzt sind wir ja Gott dankbar über die Tora an sich, Teil 1, über die besondere Linie, Usus Pädagogicus, Sinai Tora, Teil 2, und sehen, wie wir im Usus Evangelii fröhlich aus der Christus-Tora heraus die Sinai Tora neu verstehen dürfen, allen drei Ebenen. Und das muss in die Praxis, das muss in den Alltag. Und deswegen heißt er dann der vierte Abend Alltagswegweisung. Und damit schließen wir dann kommenden Woche unsere ganz besondere Gesetzesreihe ab. Danke für die außergewöhnliche Aufmerksamkeit für einen, ich weiß es, intensiven Lehrabend. Ich hoffe, mit Gewinn. Wir beten. Vater im Himmel, das ist gut. Das ist gut, dass wir Heidenchristen da uns ein klein wenig Zeit nehmen dürfen, das noch einmal zu durchdenken, noch einmal zu verstehen und staunend davor stehen, wie du das alles dir zusammen gedacht hast. Und wir geben dir an diesem Abend die Ehre darüber, dass auch wir tatsächlich durch dich, Herr Jesus, einen ganz besonderen ethischen Zugang und einen grundsätzlichen Zugang zur Sinai-Tora kriegen. Nein, nein, wir müssen sie nicht mehr erfüllen. Nein, wir sind frei im Evangelium, wunderbar. Nein, wir sind ja gerechtfertigt, geheiligt, geliebt, angenommen. All unser Leben ist nicht umzu, all unser Leben ist weil. Aber wir wollen die Inhalte wissen. Was willst du denn von uns? Was gefällt dir? Was liebst du? Was wird dir eine Freude machen? Und das steht auch aus dem Blickfeld des Neuen Testamentes in der Sinai-Tora. Lass es uns sehen, erkennen und gib auch uns Zugangswege, die uns helfen, diesen Schatz, den wir teilweise gleichgültig sehen, den wir teilweise verachten, diesen Schatz zu heben. Es ist dein Wort für uns. Dank sei dir. Amen.